Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Wir befinden uns nach wie vor im EM-Dauerspezial. Mein Name ist Felix Henschel.
Ich bin Max Torwirth und ich muss sagen, Felix, ganz angenehm, dass wir heute mal nicht um 22.30 Uhr, 23 Uhr aufnehmen müssen. Wir hatten heute nämlich einen Ruhetag, einen Ruhetag mit den Laufdisziplinen auf jeden Fall. Trotzdem ein bisschen was zu besprechen noch von gestern und dann gibt es natürlich auch wieder ein Preview auf die ganze Action morgen, denn da ist wieder einiges los dann auf der Rundbahn.
Genau, morgen wird es wieder voll und wir hatten eigentlich gestern noch ein Thema beide irgendwie auf dem Schirm. Aber haben es dann auch trotzdem beide vergessen. Deswegen stellt sich die Frage jetzt, die ich gerne weitergeben möchte. Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Warum bleiben Läufer plötzlich stehen bei der EM? Mitten auf Bahn 1?
Ja, war ein bisschen crazy. Also es gibt ja so zwei Aktionen, die man sich so ein bisschen angucken kann. Die erste war schon bei den 10.000 Metern der Frauen, Jasmin Lau, eine junge niederländische Läuferin, hatte irgendwie anscheinend so die Startnummer oder die Bahnnummer, die man an der Seite aufgeklebt hat, an der Hüfte, die ist anscheinend irgendwie unter die Spikes geraten. Und dann ist sie halt wirklich einfach, also auch nicht auf Bahn 2 irgendwie mal rausgegangen, sondern einfach im Lauf stehen geblieben, um die irgendwie wegzumachen.
Die Läuferin hinter ihr hat sie auch so ein bisschen wegschubsen müssen, was war schon relativ abrupt auch, ne? Also
ja, also da rechnest du ja auch nicht mit und die war auch in der Gruppe drin, also keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie irgendwie gemerkt, so die Startnummer ist unterm Spike, hat sie irgendwie genervt. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, so müsste man mitlaufen können. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es einen so hindert, wenn die irgendwie da rumfuchtet, aber weiß ich nicht, aber ja, war auf jeden Fall irgendwie ja, dann recht humoristisch, dass sie da einfach so tatsächlich stehen geblieben ist und fast irgendwie für so einen Massensturz gesorgt hat.
Ja, hatte ein bisschen Spaß von Slapstick-Einlage, das auf jeden Fall.
Also nächstes Mal vielleicht auf Bahn 2 rausgehen, wenn sowas passiert. Aber die größere Geschichte, die auch ein bisschen viraler gegangen ist auf European Athletics und auch in einigen Internetportalen und einigen Medien, war ja gestern bei den 3000 Meter Hindernisläufen der Männer. Was ist denn da passiert, Felix?
Also ein Athlet ist irgendwie gestürzt beim Hindernis, das ungefähr beim 300 Meter oder beim 1500 Meter Start steht. Soweit ich es gesehen habe, ich war im Stadion, da hat man meistens die Übersicht für solche Details nicht, ohne Fremdeinwirkung. Also hat sich einfach gelegt und ein Athlet aus Andorra ist halt stehen geblieben, wollte ihm irgendwie aufhelfen. Das ging offensichtlich nicht, weil der gestürzte Athlet sich schon echt auch verletzt hat. Es endete dann damit, dass der Athlet aus Andorra den verletzten Athleten irgendwie so auch ein bisschen von der Bahn runtergezerrt hat, weil die Gruppe kam ja dann auch schon bald wieder an. Und der Athlet aus Andorra halt dann auch 300 Meter Rückstand hatte halt instant und dann hinterhergelaufen ist den Rest des Rennens. Ja, keine Ahnung, was schreiben denn die Medien da drüber? Also im Stadion wurde es halt mega abgefeiert wegen Sportlichkeit und so weiter und so fort. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, wir sind beide ein bisschen anderer Meinung. Was steht in der Presse?
Ja, in der Presse stand quasi das Gleiche. Große sportliche Geste, sportliche Fairness, kümmert sich um seinen gestürzten Kollegen drin. Auf European Athletics waren relativ viele, also auf Instagram relativ viele Kommentare drunter. Ja, tut doch den Läufer aus Andorra bitte ins Finale. Er hat sein eigenes Rennen dafür geopfert, jemand anderen zu helfen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie nur so aus Athletenbrille ist oder wie man das sieht. Also ich bin der Letzte, der sagt, so Leistungssport ist knallhart und Fairness spielt da überhaupt keine Rolle oder sonst irgendwas. Aber wenn ich in einem Rennen, gerade auch in einem Hindernisrennen, wo Stürze und die Hindernisbalken ja dazugehören, wenn da jemand einfach hinfällt, weil er hinfällt und es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie gesehen hat, er hätte seine Zunge verschluckt oder irgendwas, wo man wirklich hätte eingreifen müssen. Also er ist halt gefallen und konnte nicht weiterlaufen. Also dann anzuhalten, so, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie das einen irgendwie in den Sinn kommt und ich verstehe auch nicht, wie man es macht und warum es auch irgendwie dann da so abgefeiert wird. Also für mich ist das eher so, zieh dein Rennen halt durch, lauf dein Rennen. So irgendwie fast schon irgendwie so eine billige Art und Weise, sich nicht irgendwie der Konkurrenz stellen zu müssen.
Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich finde es auch so ein bisschen, also ich gehe prinzipiell schon mit dir mit. Es ist jetzt kein Traillauf oder so, wo jemand umknickt oder wo weit und breit keine Hilfe da ist, sondern es ist halt in der Stadionveranstaltung, die medizinisch dann auch bei so Großveranstaltungen top ausgestattet sind. Also da wären sofort Leute da gewesen, die auch ihm geholfen hätten. Und Ja, genau, so diese Fairness-Sache würde halt für mich dann schon greifen, wenn der eine Athlet irgendwie was mit dem Sturz zu tun gehabt hätte. Ne? Dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, ich habe dem jetzt hinten einen Gehfehler gemacht und der hat sich deswegen hingelegt. Sage ich, okay, dann kann ich auch ihm aufhelfen. Ja, aber ansonsten ist es halt, es gehört auch irgendwie, ja, Stütze gehören irgendwie mit dazu. Zu einem gewissen Part ist auch Leistungssport egoistisch und ich glaube, es gibt definitiv Situationen, wo man diesen Egoismus oder dieses Egozentrische dann auch beiseite stellen sollte und lieber helfen sollte, aber das war jetzt meiner Meinung nach kein solcher Fall.
Also bin ich, wie gesagt, vollkommen bei dir. Also wenn ich denke, dass ich es verursacht habe oder dass ich schuld daran bin, dann sehe ich die Situation auch komplett anders. Aber ich fand halt, ich habe es jetzt vielleicht auch so extrem gesagt, weil ich halt diese Schreie nach tut ihn ins Finale halt wirklich nicht verstanden habe, weil der liegt da schon am Ende der Gruppe. Also es sah jetzt nicht so aus, als ob der irgendwie...
Ja, das weiß man immer nicht, aber ja.
Aber es war jetzt auch nicht so, dass er die vorne war, schon vorne weg war. Also ich habe es... Es gibt für mich andere Szenen, die aus meiner Sicht eine größere Bedeutung für sportliche Fairness haben als sowas, weil ich es halt tatsächlich nicht so ganz verstanden habe. Auch noch eine Kontroverse, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also wir hatten es ja gestern beide, also ich hatte auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten, die 5000 zu gucken, weil ich dann im Zug war und so. Ja. Hugo Hey, da gab es jetzt auch noch große Diskussionen, der Franzose, auch einer, also hat 13:10 Bestzeit, wurde von den Franzosen nicht mit zur Weltmeisterschaft gebracht und ich sage mal so, schon einer der erweiterten Medaillenkandidaten, beziehungsweise auf jeden Fall Top-8-Kandidat aus meiner Sicht gewesen, ist, glaube ich, 3-4 Runden vor Schluss, also als es dann losging, gelegt worden oder auf jeden Fall ist er gestürzt.
Da gab es einen Sturz, ja. Stimmt, ja.
Durch Katir wohl, der dann später Silber geholt hat. Und Hugo Hey hat sich wohl im französischen Fernsehen und überall eigentlich wohl richtig drüber aufgeregt, nach Motto französischer Verband müsste Protest einlegen, hat wohl auch echt irgendwie ein bisschen jetzt nicht die schönste Wortwahl im Interview irgendwie da an den Tag gelegt und ja, ich habe dann versucht irgendwie mal ein Video zu finden davon oder so, das war jetzt tatsächlich gar nicht so einfach, also irgendwie eine Kameraperspektive zu finden, wo man den Sturz so, ja, richtig sehen oder einschätzen konnte. Aber ja, ich weiß nicht, ob du da irgendwie nochmal mehr gesehen hattest, weil das war tatsächlich auch auf Let's Run, wurde es dann schon auch ein bisschen diskutiert.
Okay.
Irgendwie war auch nochmal so eine Kontroverse, die gestern da war.
Hast du den Sturz gesehen oder hast du gar nichts davon gesehen?
Nee, also ich habe gesehen, okay, wie er gestürzt ist und es gibt auch, auf Twitter habe ich dann auch ein Video gefunden, so wie er gerade am Fallen ist, aber du siehst nirgendwo die Szene, also ich habe die Szene auf jeden Fall nicht gefunden, wo der Kontakt zustande kommt. Und die waren ja auch
hinter ihm, oder? In dem Moment.
Wie bitte?
Katir ist hinter ihm in dem Moment?
Genau, hinter ihm und kämpft um Position. Also das habe ich jetzt auch aus dem entnommen, was Hugo gesagt hat. Und gibt ihm dann halt einen Ellbogen, wo eigentlich kein Platz ist. So, das ist so ein bisschen die Geschichte. Aber den Ellbogen sieht man halt auch nicht so gut, weil die Kameraperspektiven, die ich gesehen habe, die waren halt immer noch in der großen Gruppe und die Kameraperspektive ist von vorne. Und da sind halt dann noch andere Athleten vor den beiden, sodass du nirgendwo halt einen klaren Blick drauf kriegst. Okay,
ich kann es nur aus der Erinnerung jetzt so formulieren, dass ich mich so erinnere, dass auch Kamera von der Seite und dass der Franzose aber auch irgendwie eingekesselt ist, also Kontakt sowohl rechte als auch linke Schulter hat. Also es war schon sehr eng. Ja. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Sturz durch einen Ellenbogencheck jemand zu Boden geht, das ist ja sehr unrealistisch. Meistens hast du ja einen Kontakt an den Füßen dann auch, ne? Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass Katir irgendwie von hinten halt in die Beine gelaufen ist. Aber ja, kann ich jetzt leider gar nichts dazu sagen. Aber ja, stimmt da. Jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, dass einer da niedergelegt wurde.
Ja, aber er hat wohl auch im Ziel dann direkt Katir konfrontiert und die hatten dann hitzigere Diskussionen. Wohl auch. Deswegen, das war nur nochmal so ein Thema. Aber ja, sind wir, glaube ich, beide jetzt auch nicht viel schlauer, wer da schuld war. Klar ist auf jeden Fall, das ist ein relativ langsames Rennen gewesen, bis dann die letzten 1200, 1500 und da ist halt auf so einem Niveau alles eng zusammen und dann kannst du halt auch mal Pech haben, dass dir unten ein bisschen die Beine wegzieht oder dass du Körperkontakt kriegst. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Situation zutrifft, aber so in so einem Rennen gehört es auch ein bisschen dazu tatsächlich.
Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, alle wollen halt irgendwie möglichst weit innen laufen. Wie breit ist eine Bahn? Sagen wir mal ein bisschen über einen Meter. Ungefähr, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich schätze jetzt mal vielleicht 1,10 Meter oder so. Weißt du es?
ich weiß es nicht mehr, ich wusste es aber mal, weil in der Sierra Nevada, wo wir im Trainingslager waren 2020, da gibt es nicht so viele Laufstrecken und wir haben viele Dauerläufe auf Bahn 8 einfach gemacht, um weniger Runden laufen zu müssen. Und da haben wir dann nämlich ausgerechnet, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf drauf, halt wie der Unterschied von Bahn 1 zu Bahn 8 ist. Und da hatten wir das dann halt hochkalkuliert.
Mit ja, du hast ungefähr pro... Also ungefähr kann ich dir sagen, ist es je nach, natürlich auch kommt ein bisschen auf den Radius an, je nach Radius hast du so von Bahn zu Bahn einen Unterschied von 3,5 Meter.
Ja.
Genau, also das darf man schon nicht vergessen, ne? Wenn du ganz innen läufst, stellen wir uns mal vor, selbst, und das ist glaube ich immer gemessen in der Mitte der Bahn, sagen wir mal, du läufst ganz, ganz innen zu ganz, ganz außen, selbst Bahn 2, was bei 4 Leuten nebeneinander ungefähr hinkommt, ja. Rennst du halt pro Runde 7 Meter mehr.
Ja, das ist schon ein bisschen was.
Ja, es ist ein bisschen also mehr einiges. Als ein bisschen was, ja. Würde ich sagen, ja genau. Ja. Also ja, das ist dann schon einiges. Also von daher macht es natürlich auch nur Sinn, dass dann irgendwie alle auf Bahn 1 wollen. Und selbst bei den wirklich sehr schmalen Läufern ja, ist es halt der Platz einfach nicht unbegrenzt noch.
Auf jeden Fall, also.
Aber okay. Ja. Gab es noch was von gestern oder machen wir,
können
wir
in die Vorschau? Eine Sache noch zu gestern, weil wir hatten ja auch gestern angekündigt, dass wir nur mal kurz über Ticketpreise und so reden wollten.
Ach so, ja, klar.
Und ich habe mir dann noch mal ein paar Zusammenfassungen angeguckt von gestern und auf Instagram siehst du natürlich auch 1000 Sachen und so. Mir ist, also wie gesagt, ich war im Zug und habe es alles so irgendwie so ein bisschen nebenbei geguckt und auch dann irgendwie ohne Ton, weil ich keine Kopfhörer dabei hatte, beziehungsweise mein Akku fast leer war und so. Und es war gestern Abend ja echt richtig voll und richtig geile Stimmung. Also das ist mir erst irgendwie nach der Folge so klar geworden, dass das Stadion ausverkauft wird es nicht gewesen sein, aber das war schon sehr, sehr voll.
Über 50.000 Zuschauer wohl.
Über 50.000 auf jeden Fall und auch mit der Präsentation, die die dann wohl hatten bei den 100-Meter-Läufen, mit den Lichtinstallationen und auch alle, die irgendwie in Eugene jetzt da waren und hier da waren und auch die Amerikaner, da ist jetzt auch gerade ein Thema so. Leichtathletik an Europa, ob es jetzt Birmingham bei den Commonwealth war oder halt gestern in München, das muss schon richtig, richtig geil gewesen sein da im Stadion.
Ja, das haben auch alle Athleten, Athletinnen gesagt in den Interviews, dass die Stimmung so Wahnsinn war.
Ja.
Und ja, genau, ich meine, es war ja so, dass, oder das Thema kam überhaupt so, dass wir eigentlich am ersten Abend hatte man schon so ein bisschen die Befürchtung, auch nach dem, was in Berlin bei deutschen Meisterschaften war, wo es ja so bitter war mit den Zuschauern. Und dann war ja am ersten Abend schon wenig los im Olympiastadion. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe den Fernseher noch nicht angemacht, aber werde ich dann gleich nach der Aufnahme mal machen, wie es dann da ausschaut. Weil man muss natürlich schon dazu sagen, Dienstagabend war halt auch der Highlight oder waren so die Highlights für so den, wie soll ich sagen, so den Otto Normal-Leichtathleten. 100-Meter-Finale zieht halt, glaube ich, immer.
Ja.
Ich kenne jetzt keine Statistiken, aber es würde mich nicht wundern, wenn das immer der meistbesuchteste Tag ist bei allen Großveranstaltungen. Aber nichtsdestotrotz ist erstmal geil, dass so viele Leute da waren. Die erste Sache und die zweite Sache ist trotzdem, Dienstag in der Früh, was schätzt du? 15.000 Leute?
Ja, also die Gegend gerade war echt cool eigentlich besetzt. Da war auch Malaika mit dem Weitsprung und ich glaube auch, weil
Star. Die Leute sind da rüber gewandert in die Kurve, das hat man eben richtig so völkerwanderungsmäßig gesehen, ja.
Ja, aber da hätte ich so 15.000, ja, das kommt schon so hin in die Kragenweite. Und da hatten wir hatten uns ja im Stadion dann getroffen, halt mal überlegt, so, woran liegt das? Wie kann man es halt anders machen? Gut, wenn jetzt jeden Abend 50.000, fast 60.000 ins Stadion kommen, dann sind die Ticketpreise richtig gewählt. Dann kann man da jetzt auch nicht so viel meckern, wenn das Stadion wirklich voll wird. Aber es war halt schon vormittags, also für eine vierköpfige Familie schon auf jeden Fall teuer, der Besuch im Stadion.
Ja, also ich glaube, ich habe 20 Euro gezahlt. Das reduziert gibt es dann noch irgendwie 16 Euro, glaube ich, Studentenpreise. Und das war, glaube ich, auch die günstigste Kategorie. Dann bist du halt irgendwie mit Getränken, bist du irgendwie bei 4 Euro aufwärts. Alkoholfreies Bier hat irgendwie 6 Euro gekostet, glaube ich. Das summiert sich dann schon und dann ist halt die Frage ein bisschen, was spricht dagegen, einfach den Preis zu halbieren, das für einen Zehner zu machen, für einen Fünfer oder keine Ahnung, Leute, die Arbeitslosengeld bekommen, keine Ahnung, dass du halt umsonst rein kannst. Also nur das, da frage ich mich so ein bisschen, warum verschenkst du nicht Tickets?
Also das ist das eine, das andere ist auch so, letztendlich ist ja klar, wenn du die Ticketpreise halbierst, dafür hast du theoretisch in der Theorie doppelte Zuschauer irgendwie, weil die es sich eher leisten können, dann hast du ja auch wieder den gleichen Endpreis oder ja die gleichen Einnahmen am Ende. Also ich bin jetzt echt gespannt, ich glaube heute wird ein guter Gradmesser heute Abend und auch morgen Abend, aber heute Abend, wie viele Leute jetzt heute Abend da sind. Mhm. Vormittags hätte man es definitiv machen können, dass man die Preise billiger machen kann, weil was man ja auch sagen muss, wenn du 50.000 Leute einmal ins Stadion zu kriegen, ist natürlich die eine Sache, aber wenn das jetzt für einen Abend schon so teuer ist, dann musst du ja am nächsten Abend fast 50.000 neue Leute ins Stadion kriegen, mhm. weil sich eine Familie oder wer auch immer es nicht leisten kann, 3, 4, 5 Tage hintereinander abends ins Stadion zu gehen, weil es dann einfach zu teuer wird.
Ja, das müsste man jetzt halt, wäre jetzt interessant zu wissen, aber ich weiß nicht, ob diese Daten irgendwie erhoben werden. Ich glaube nicht. Wäre halt jetzt interessant zu wissen, wie viele Münchner sind da, wie viele Leute kommen extern mit Hotelübernachtung und solche Sachen. Und wird ja dann auch, gehört ja auch noch mit dazu. Ja, es ist schon wirklich ein vielschichtiges Thema, so diese ganze Zuschauer und wie kriege ich das Stadion voll Geschichte. Weil ich glaube, der Abend hat es halt bewiesen. Und der werte ehemalige Hindernis-Kollege aus Österreich, Christoph Sander, hat es halt auch geschrieben, immer noch die geilste Sportart, die es gibt auf dem Planeten.
Ja, also.
Und der Abend gestern war halt, also es gibt keine bessere Bewerbung für Leichtathletik, glaube ich, als den gestrigen Abend. Und von daher
muss man sagen. Also das, ich hatte auch Freunde, die nichts mit der Leichtathletik zu tun haben, die in München wohnen im Stadion, die meinten auch, es war einfach sau geil. Die werden jetzt auch, weil die Tickets halt relativ viel kosten, jetzt nicht nochmal ins Stadion oder so gehen. Die haben sich jetzt einmal angeguckt und wahrscheinlich auch den geilsten Abend dann rausgesucht. Wird man am Ende, müssen wir dann mal im ganzen EM-Recap gucken, ob es dann so war. Aber gestern war einfach nur Werbung für die Leichtathletik und hat halt auch gezeigt, wie geil es auch ist. Und ich hatte irgendwo jetzt noch gelesen, am Montag hatte das ZDF, glaube ich, auch höchste Marktanteile im Fernsehen bei den 14- bis 49-Jährigen. Okay, also waren da auch abends besser, also mit den ganzen European Championships, mit ihrem
Was
Programm.
Ist die Kohorte? 14 bis 49?
Ja, ich glaube 14 bis 49 war es. Da waren die auf jeden Fall vor allen privaten Sendern auch drin. Also es zeigt schon, dass Interesse da ist und ich glaube, gestern war ein richtig wichtiger Tag auch einfach für den Stellenwert und generell auch für den Sport und für die Leichtathletik.
Ja, das stimmt. Heute keine Laufergebnisse, weil nicht los gewesen. Wie geht's morgen weiter? Morgen volles Programm, oder?
Morgen ist volles Programm. Also morgen haben wir in der Vormittagssession erstmal einige Vorläufe. Fangen wir mal mit den 3000 Meter Hindernis der Frauen an. Da sollte ich vielleicht über Hindernis einfach vielleicht gar nichts mehr sagen.
Nein, bei den Frauen hast du ja bisher, glaube ich, noch nicht so unternehmen gelegt. Ich sag mal so, es ist jetzt, mir fällt jetzt gerade das englische Wort nicht ein, aber du kannst jetzt eine Wiedergutmachung.
Okay, das machen wir mal. Also erster Vorlauf aus deutscher Sicht Olivia Gürt drin. Die hat sich, glaube ich, als letzte oder vorletzte über die Weltrangliste qualifiziert. Eine U23-Athletin noch, 9,47 PB, also eine der langsamsten auf der ganzen Startliste.
Da würdest du jetzt ja eigentlich das ich gleich zu den Männern sagen, wir ist ja keine Chance.
Ich sag's. Eigentlich musst du es sagen, eigentlich sehe ich keine Chance, wie Olivia Gürt ins Finale läuft, aber erwarte ich auch nicht von ihr. Also sie hat sich, glaube ich, in dieser Saison von einer niedrigen 10, also 10,04 oder irgendwie sowas, auf diese 9,47 gesteigert und ja, also ich würde mich riesig freuen, wenn sie die Zeit nochmal bestätigen kann. Das wäre eine super gute Leistung für sie, wenn sie da 9,45 oder so nochmal laufen kann oder unterbieten könnte. Aber ich kann es mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass du mit der Zeit ins Finale reinkommst und muss sie auch nicht. Das ist auch nicht das, wofür sie da ist. Sie ist ein absolutes Nachwuchstalent und ich glaube, die Erfahrungen werden ihr enorm weiterhelfen für die weiteren Jahre.
Aber wir wieder 5 plus 5 plus 5?
Genau, wieder also plus 5 plus 5. Deswegen, vielleicht bin ich auch da, stehe ich jetzt auch da wieder doof, aber ich sag's trotzdem. Im ersten Vorlauf, vielleicht auch schon Richtung Finale, zwei Leute, auf die man so ein bisschen achten kann. Amy Pratt aus England, die im Finale der WM war. Luisa Geger aus Albanien. Das sind eigentlich so die zwei Top-Favoriten. Und die auch auf jeden Fall um die Medaillen, denke ich, kämpfen werden dann im Finale. Da würde ich mal drauf achten. Ich denke mal schon, dass man so 9,35 laufen muss, um da ins Finale zu kommen.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Genau, der zweite Vorlauf, dann in Abwesenheit von Gesa Krause, die ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen ist und leider nicht da ist. Dann mit zwei Deutschen, Lea Meyer mit der 9,25 PB, die ja so unglücklich gestürzt ist, im Vorlauf bei der WM trotzdem gutes Rennen gemacht. Habe ich bei der WM schon gesagt, also ich traue ihr auf jeden Fall ein Finale zu. Bei der EM auch. Also ich glaube, dass Lea gut in Form ist, hatte allerdings ein bisschen Corona jetzt in St. Moritz bekommen nach der Weltmeisterschaft. Da muss man jetzt natürlich schauen, auch wie wirkt sich das bei ihr aus. Aber wenn sie eine der Athletinnen ist oder ihr Körper jetzt da nicht so stark Probleme mit hat, auch im Nachgang, also es ist ja echt sehr, sehr unterschiedlich, dann ja, erwarte ich da ein relativ sicheres, großes Coup von Lea.
Sollte ihre PB jetzt im Vergleich oder auch ihre Season Best jetzt im Vergleich zu den anderen Season Best schon hergeben, ja.
Wobei der zweite Lauf aus meiner Sicht ein bisschen besser besetzt ist. Also Chiara Scherer hat eine 9,20 drin, Lizzie Bird aus England, die eine 9,07 jetzt in Monaco gelaufen ist. Dann hat man auch noch eine Mischmasch drin aus Slowenien, die eine 9,14 PB, 9,17 SB drin hat. So.
Der ist ein bisschen besser auf jeden Fall.
Bisschen besser besetzt. Elena Burkhardt auch 49 Saisonbestleistung nur, hat aber natürlich eine PB 9,27, war in Doha, glaube ich, dabei, auf jeden Fall auch in Tokio mit dabei und hat sich jetzt peu à peu in die Saison reingearbeitet, nachdem sie ja am Anfang gesundheitliche Probleme, Verletzungsprobleme dann doch hatte und war jetzt eigentlich wirklich auf dem aufsteigenden Ast mit ihren ganzen Rennen. Von daher glaube ich tatsächlich auch, dass Elena eine gute Chance hat, ins Finale zu kommen, wenn sie da jetzt nochmal 5, 6, 7 Sekunden schneller laufen kann, was ich ihr auf jeden Fall zutraue, so wie die Saison sich gerade entwickelt. Ja, und deswegen glaube ich schon auch, dass da das Ziel sein muss, zwei Deutsche ins Finale zu kriegen, und ich glaube, dass es auf jeden Fall realistisch ist bei den Frauen.
Da gehe ich mit. Wie schaut es bei den 800 Metern der Männer aus?
Das ist dann nämlich im Zeitplan der die Männer, nächste. Da sind ja dann erstmal die Vorrunde, also da gibt es ja noch ein Semifinale dann letztendlich. Da wird es wahrscheinlich ja, schwieriger, zwei Leute ins Halbfinale zu kriegen, würde ich mal einfach jetzt profitieren.
Wer ist denn überhaupt aus dem Start?
Genau,
aus
Deutschland. Gehen wir es mal durch. Also Marc Reuter, der auch bei der WM gestartet ist, ist am Start, und Christoph Kessler. Nach dem 1500 macht er jetzt auf jeden Fall den Doppelstart, da ist er leider ganz
macht knapp Sinn, ne?
Verpasst hat. Und Chris werden wir jetzt auch direkt im ersten Vorlauf sehen. Bei den 800 ist es so, die ersten drei sind direkt qualifiziert fürs Halbfinale und dann die vier zeitschnellsten. Chris hat schon drei große Namen auch eigentlich in seinem Vorlauf mit drin. Also Jack Waitman, den Weltmeister bei 1500, Andreas Kramer aus Schweden und Gabriel Toal aus Frankreich. Also das sind schon drei Namen und drei Jungs, die laufen können, die auch alle schon 1,44 dieses Jahr gelaufen sind, beziehungsweise Jack Waitman nicht, aber der hat das sicherlich auch drauf. Dazu noch ein Belgier, Desmet, der auch 1,44 gelaufen ist. Also kein einfacher Vorlauf. Ich glaube aber, dass es ganz gut werden kann, weil Kramer ist oft jemand, der nach vorne geht, gerade in so einem Vorlauf, und da ja, werden wir auf jeden Fall ein bisschen darauf hoffen, dass das Rennen einfach schnell wird, und wer weiß, also ich weiß, dass Chris schon ein bisschen Wut im Bauch hat nach den 1500, und er wird es auch diesmal, also selber Tempo machen wird er nicht, ich glaube auch, dass, ja, also wenn, du nur,
wahrscheinlich nicht,
wenn du nur vier Zeitschnellste hast, ist halt Aufwand, Ertrag, so ein bisschen das Risiko würde ich auch nicht machen, deswegen, ja, ich sage jetzt einfach mal, er kommt weiter. Er hat sich sicherlich verdient. Also, wie gesagt, als erster aus den Vorläufen bei der WM, jetzt 200. Also, irgendwann muss der Kollege dann auch mal da ein bisschen Glück auf seiner Seite haben, was das angeht.
Ist es bei den 800 Metern auch wieder so, bei den 100 Metern, das war mir ehrlich gesagt auch total neu, dass die 12 Jahreszeitschnellsten gar nicht in die Vorläufe müssen, sondern schon gesetzt sind für die Semifinals?
Das geht nur bis 400. Also 400 Ach, Hürden ist auch, können wir nochmal wann anders drüber reden, aber ist auch eine komplett schwachsinnige Regelung, muss man einfach sagen. Also, dass da den Besten sogar noch eine Runde erspart bleibt, also halte ich nichts von, und auch viele aus dem 400-Meter-Bereich, mit denen man redet, die halten da auch alle nichts von. Also keine Ahnung, was sich da überlegt worden ist. Aber nee, das gibt es über 800 nicht, da müssen alle laufen. Deswegen Marc dann direkt im zweiten Vorlauf mit drin. Von den PBs aus dem Jahr fast ein Tick einfacher, aber auch aus meiner Sicht underrated schwer. Du hast Benjamin Robert, der auch schon in Diamond League gewonnen hat, so ein bisschen als Favoriten da in dem Rennen drin. Dann hast du Alvaro de Riba, auch 1,44 schon gelaufen. Genau wie Marc English, der auch eine sehr gute WM gelaufen ist und auch immer Meisterschaften sehr, sehr gut läuft. Und zusätzlich hast du halt noch Amel Tuka, der anscheinend dann auch immer zu Meisterschaften auf einmal in Form auftaucht. Mehr sage ich da zu dem Kollegen nicht. Und Daniel Roden, ein Brite, der eigentlich auch oft taktisch sehr gut läuft. Also, ja, schwieriger Vorlauf, und es bringt ja auch jetzt nichts, draufzuhauen. So, jeder weiß, glaube ich, dass Marc bei der WM und auch generell die Saison jetzt noch nicht so das gezeigt hat, was er, glaube ich, kann und auch selber will. Eigentlich besteht jetzt nicht so viel Grund zur Hoffnung oder zum Glauben, dass es jetzt anders wird, auf einmal bei der Europameisterschaft. Aber ich würde es ihm natürlich super wünschen, dass irgendwie der Knoten jetzt doch nochmal platzt oder auf einmal jetzt das Training anspringt oder halt nochmal 2-3 Wochen was gebracht haben.
Ja, oder das heimische Publikum ihn pusht, also weiß man ja nicht, ne? Vielleicht.
Ja, aber so wie es die letzten Rennen waren, so kann, also da kann auch das Publikum.
Meinst du, letzten Endes muss man halt dann doch irgendwie einen Fuß vor den anderen setzen und das auch noch selber, ja.
Ja, so okay. Von daher.
Schauen wir mal, wie es da ausschaut, auf weibliche Sicht.
Aus weiblicher Sicht sind die Chancen, glaube ich, ein bisschen besser. Auch da.
Alle in die Halbfinals.
Alle in die Halbfinals ist durchaus, durchaus realistisch auf jeden Fall. Ob es dann klappt, werden wir sehen. Ich öffne hier gerade mal die Startliste, deswegen, wenn ich hier gerade im Bild, wenn ihr bei YouTube dabei seid, weggucke, liegt das tatsächlich daran. Women's Heat 1, da geht es nämlich, glaube ich, direkt los, außer ich habe mich verguckt mit Maite Kohlberg. Ja, in WM ins Halbfinale gekommen, dann ist natürlich immer das Ziel auch, das bei einer Europameisterschaft hinzubekommen. Ich denke auch, dass es machbar ist.
Auch, ja.
Auch wenn der Lauf nicht einfach ist. Also Anita Horvath aus Slowenien, die auch im WM-Finale, glaube ich, sogar war, 1,58 als PB und Seasons Best. Laura Hoffmann aus der Schweiz, 1,59 und Elena Belo auch eine 1,58, glaube ich, aus Monaco jetzt stehen. Dazu noch eine Polin, die auch schon unter 2 Minuten gelaufen ist dieses Jahr. Also das ist keine einfache Aufgabe für Maite, würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Also da ja, hoffen wir auch einfach.
Die 800 Meter sind schon auch sehr kompetitiv auf der Frauenseite. Ne?
Definitiv, aber halt 4 Leute unter 2 Minuten, die auch so eine gute Saison
haben. Ist sie auch schon gelaufen.
Weil auch, wenn man sich jetzt den, zum Beispiel den zweiten Lauf anguckt, so mit Tanja Spill, da hast du natürlich Kili Hodginson drin, müssen wir jetzt nicht drüber reden, wenn alles normal läuft, relativ safer erster Platz. Und dann hast du zwar auch noch 2 Leute unter 2 Minuten, aber mit Audrey Vero und Agnes Raja-Rolahi aus Frankreich sind das eher so 2 unbekannterer Namen, die du jetzt auch noch nicht so oft irgendwie gute Meisterschaften hast laufen sehen im Vergleich zum ersten Lauf. Also da würde ich eher sagen, dass da die Chance besteht, die dann auch schon mal irgendwie zu kriegen, an manche Stelle. Mhm. Was Tanja angeht, bin ich sehr gespannt. Also ich habe mich für sie riesig gefreut. Sie hat ja 2-mal Olympia ganz eng, wie gesagt, verpasst. Ganz schwierig in der Saison gestartet mit einer 2:10 und dann hat es irgendwie als Letzte über die Weltrangliste funktioniert am Ende. Tanja ist eine Kämpferin. Also ich glaube, wenn das Rennen von Anfang an nicht zu schnell ist, dass sie zersägt, dann warum nicht? Aber sicherlich auch für sie
schwere Aufgabe.
Wäre jetzt keine ganz große Überraschung, wenn sie jetzt nicht weiterkommen nach der Saison. Aber Tanja wird man auf jeden Fall, also guckt euch mal das Gesicht dann an auf der Gegengerade, also da werdet ihr auf jeden Fall auf jeden
gutes
Fall
Painface immer, das stimmt. Ja.
Kampf auch sehen. Der dritte Vorlauf dann ohne deutsche Beteiligung und dann natürlich das große Highlight, sie war ja selber das Gesicht jetzt der European Championships, der Leichtathletik seit 2 Jahren, Christina Hering, die, ja, muss eigentlich weiterkommen, sagen wir so.
Und die kann ja wirklich von zu Hause hinlaufen.
Die kann wirklich von zu Hause hinlaufen. Area, ne? Ja, so ein bisschen wie Kathi Trost. Also da kann man einfach nur hoffen, dass sie es wirklich auch positiv ummünzen kann, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine gewisse Drucksituation dann ist für sie. Aber sie ist in Shape. Sie ist jetzt
hier. Sie ist so erfahren, ey.
Sie ist 1,59,51 gelaufen. So oft. Fischi ist so konstant. Die macht eigentlich keine schlechten Rennen. Klar, Gemma Riki ist drin, auch wenn die jetzt auch dieses Jahr noch nicht so Gemma Riki aussah wie die letzten Jahre. Und gerade auch nach den Commonwealth Games. Mal gucken, ob die ja wirklich noch so frisch ist. Eine Polin, Wilgosz, das waren dann die beiden unter 2 Minuten eben mit Fischi drin. Hedda Hühne, die auch immer gut läuft, Luisa Lind. Aber ja, also da erwarte ich schon von Fischi, dass die da eigentlich aus dem Vorlauf rauskommt. Aber 800 ist natürlich schon immer nervenaufreibend. Ich hoffe, dass wir irgendwie im Stream oder so die Rennen auf jeden Fall zu sehen bekommen, weil das wird, denke ich, schon ein Spektakel.
Kann man also auf jeden Fall empfehlen, wer Zeit und die Möglichkeit hat, sich das irgendwie anzuschauen, weil es einfach so schnell ist, so kurzweilig. Die Rennen dauern, ja, wie wir es schon gerade gesagt haben, ungefähr 2 Minuten, aber die geneigten zu HörerInnen kennen sich ja aus. Ich glaube, hier sind wenige, die zuhören, die so wirklich komplett fern von der Materie sind.
Genau, und man muss auch sagen, wie gesagt, halt auch bei den Frauen 3 Deutsche in 4 Läufen, also da hat man auch immer irgendwie wen, mit dem man mitfiebern kann. Die Hindernisläufe gehen um 9.20 Uhr los, der Frauen, die Männer 800 dann ab 10.10 Uhr und die Frauen 800 ab 10.45 Uhr, also so ein bisschen, wenn ihr den Zeitplan nochmal kurz einen Reminder brauchtet für morgen. Und dann gehen wir mal in die Abendsession rein, denn
um 9:30 Uhr das geht's los.
Könnte auch ein sehr, sehr cooler Abend werden, weil wir haben Hochsprungfinale, Hammerwurffinale, aber dann haben wir vor allem Frauen Weitsprungfinale mit Malaika natürlich. Also da wird das Stadion, glaube ich, schon beben und da kaufen auch, glaube ich, schon noch ein paar Leute Karten für, wenn Malaika da ist und auch die Entscheidung im Siebenkampf. Und aus Läufersicht, dann natürlich auch immer ein Highlight, die 1500 Meter. Leider, wie gesagt, ohne deutsche Beteiligung, aber mit Jakob Ingebrigtsen. Auch gutes Feld. Ich habe mir die Startliste mal angeguckt. Ich glaube schon, dass sich aus meiner Sicht jetzt auch mit den Vorläufen da 3 Leute ein bisschen rauskristallisiert haben für die Medaillen, auch wenn in der 1500 natürlich alles passieren kann. Jakob natürlich der große Favorit. Dann Mario Garcia Romo aus Spanien, der 4. bei der WM geworden ist, sah auch gut aus im Vorlauf. 3:30 gelaufen, 4. der WM, muss man jetzt nicht so viel zu sagen. Und dann sah halt, hatten wir auch schon gesagt, Michael Rosmies sah sehr, sehr gut aus im Vorlauf, fand ich. Der scheint fit zu sein. Also das wären jetzt so meine 3, die ich da Richtung Podium sehen würde. Siehst du da jemand anderen noch? Oder wen siehst du noch anders?
Also ich finde es schon spannend, weil du gerade gesagt hast, es kann viel passieren und man hatte ja eigentlich vor der WM eigentlich das Gefühl, dass zumindest Jakob Ingebrigtsen da wenig passieren kann in den letzten Jahren, weil seine Auftritte einfach immer so souverän waren und spätestens seit den Olympischen Spielen ja dann auch wirklich international alles gewonnen hat, was halt irgendwie so gewinnbar ist. Und dann war es ja doch schon so ein bisschen ein Upset, der zweite Platz da bei der Weltmeisterschaft. Das heißt, das wird halt schon spannend, wenn ihn da irgendjemand unter Druck setzen kann. Wird, glaube ich, spannend zu sehen, wie er reagiert oder ob er wirklich so in einer eigenen Liga ist, wie wir es beim 5000 Meter gesehen haben. Und da hat man ja gesehen, in dem Moment, wo er gekickt hat.
Aber auch da, er macht Mokatir locker weg auf den letzten 100. Der hat Bronze gewonnen bei der WM über 1500. Also ich glaube, dass Jakob gelernt hat. Ich glaube, dass ihm das nicht zweimal passieren wird. Aber dafür läuft man ja das Rennen. Vielleicht noch ein bisschen Augenmerk auf die anderen Spanier. Die sind wieder mit 3 Spaniern im Finale. Also die Spanier laufen echt gut 1500 Meter mittlerweile. Und bei den Briten auch. Also Jack Hayward, Neil Gurley und Matthew Stoner, die haben auch alle 3:31, 3:32, 3:32 als Bestzeit. Also die Jungs können schon auch laufen. Also das sind dann eher so die Namen, die da vielleicht noch in die Medaillenränge oder auch Richtung Bronze laufen können. Und dann aus deutscher Laufsicht natürlich das Highlight 21.25 Uhr. Die 5000 Meter der Frauen mit 3 Deutschen auf der Startliste. Constanze Klosterhalfen, Alina Reh, Sarah Benfares. Schauen wir mal, ob alle 3 antreten am Ende. Sagen wir mal so.
Meinst du wegen Alina? Hast du Gerüchte gehört?
Alina wird, glaube ich, ziemlich sicher antreten.
Ja, okay.
Sagen wir es mal so. Aber ja, mal schauen.
Ja, was heißt denn hier mal schauen? Jetzt musst du uns ja schon so ein bisschen teilhaben lassen.
Ich weiß schon, dass ein paar Leute halt auch nach den 10 jetzt echt überlegt haben, ob noch ein Doppelstart sinnvoll ist. Das heißt, man kann sich den Namen ja jetzt denken, aber sie steht auf der Startliste. Von daher gehen wir mal davon aus, dass sie antritt und dann bin ich natürlich auch gespannt, ob Coco da sich jetzt irgendwie noch die Medaille holen kann, weil das Feld ist schon auch wieder extrem gut besetzt, muss man sagen.
Ja, ich glaube eigentlich über die 5000 sind ihre Chancen ein bisschen schlechter noch als über die 10 Kilometer.
Glaube ich auch, muss ich ehrlich sagen. Also du hast halt wieder vorne eine Jasmin Chan ist wieder dabei, also so souverän wie die 10.000 gewonnen hat, weiß ich nicht. Sehe ich schwierig, dass sie jemand da jetzt irgendwie schlägt. Im Finale Eilish McColgan, die Silber gewonnen hat, auch wieder im Rennen drin. Dann hast du noch Caroline Grofdahl, die auch schon 14:31 dieses Jahr gelaufen ist, die ausgeruht ist, die 10 nicht gelaufen ist. Also es sind schon 3 Damen da, die die schwer sind zu schlagen. Und dann hast du auch noch ein paar andere Leute, die unter 15 Minuten laufen können aus England. Markovic ist schon drunter gelaufen dieses Jahr. Dann haben wir Nadia Bartocletti, die dieses Jahr noch nicht so in Erscheinung war, aber die auch eine 14:46 als PB stehen hat. Ja, und dann kommt halt Coco schon auch mit ihrer 14:37. Aber ich glaube, das ist leider wieder eher so Platz 4-5 wird, wenn sie da läuft. Und ja, was denkst du, was Alina reißen kann? Oder hast du noch was zu Coco?
Ja, glaubst du, sie hat bessere Chancen, wenn es so einen 500-Meter-Kick aus einem nicht ganz so schnellen Rennen geht? Oder glaubst du, es ist eigentlich egal?
Ich glaube, es ist eigentlich egal. Also ich glaube, dass wenn die
anderen
richtig drücken von vorne, was aus meiner Sicht wieder passieren wird. Also es wird, glaube ich, nicht so ein Rennen wie bei den Männern, wo es erst auf den letzten 1200 schnell wird. Also ich glaube, vielleicht wieder der erste Kilometer langsam. Und ich glaube, dass dann spätestens ab Kilometer 2 da wieder gedrückt wird. Eilish wird wahrscheinlich auch irgendwie Heil in der Flucht irgendwie suchen, könnt ihr mir vorstellen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie erst auf den letzten 1000, also mit einem Kick auf den letzten 1000 dann der letzten schnellen Runde entschieden wird. Mhm. Und ich glaube, Coco hat gerade noch nicht so ganz ihren Kick wieder. Und ja, die hat aber auch noch nicht ganz dieses, dass sie nochmal 10, 15 Sekunden schneller ist. Von daher, ich sehe es schwer, da eine Medaille zu holen.
Ja, bei Alina glaube ich schon, dass sie halt eine sehr smarte Racerin ist. Ich glaube, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen kann, um aus der Situation dann das Bestmöglichste rauszuholen. Ja, Top 8 ist, glaube ich, auch schon drin.
Ist auf jeden Fall drin. Ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, zu erreichen als über 10.000. Einfach aufgrund auch der Dichte. Es sind auch echt einige Mädels dabei, die schon so im Bereich 15.0 bis 15.10 gelaufen sind. Alina eine 15.06 aus diesem Jahr, glaube ich, und eine 15.04 PB. Ja. Ich hatte bei der WM auch mit Alina viel geredet. So, ich glaube, ihr Traum oder ihr Ziel ist da mal jetzt endlich diese 15 Minuten zu knacken. Ich glaube auch, dass sie es kann.
Wenn sie das macht, dann
genau. Also ich glaube auch, dass sie es kann. Man muss für sie halt auch ein bisschen hoffen, dass sie da irgendwie eine Gruppe kriegt, wo es dann auch passt. So, und nicht, dass irgendwie die ersten fünf wieder zu weit weg sind und dann eine Gruppe ist, wo sie es halt selber irgendwie Tempo machen muss, damit schnell bleibt. Weil weiß ja auch jeder so, die Endschnellste auf den letzten 200 ist sie dann nicht unbedingt. Aber ja, bei Alina mal auf die Uhr gucken, 3 Minuten pro Kilometer, wie es da aussieht. Und ja, also Top 12, so wird es auf jeden Fall werden und wird man ihr natürlich wünschen, dass es ein Top 8 auch wird. Ja, und dann als Letzte Sarah Benfares bei der WM, noch Hitzekollaps gehabt. Kann ich jetzt nicht so einschätzen, hat eine 15:22. Ich glaube, dass Sarah läuft auch immer recht mutig an, also die wird man wahrscheinlich die ersten 2 Kilometer da auch irgendwie vorne, vielleicht nicht ganz, ganz vorne, aber im Mittelteil sehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sie eine Rolle da für die Top 8 spielt, aber auch noch sehr junge Athletin, also von ihrer Entwicklung her würde man jetzt von ihr das auch noch nicht unbedingt erwarten, dass sie da im Top 8 platzieren läuft.
Ja, und ich kann mir schon vorstellen, wenn wir die Rennentwicklung uns gerade ja so ein bisschen vom inneren Auge hergemalt haben für Alina Reh, dass Sarah vielleicht dann schon den Anschluss zu dieser Gruppe, die auf 15 Minuten losläuft, schon auch versucht zu suchen.
Ja, musst du ja auch. Ja, musst
dann,
du ja auch.
Also, dann halt hängen. Also, ne?
Ja, so läufst du ja auch.
Ja.
Oder so würde ich auf jeden Fall ein Meisterschaftsrennen. Also was bringt dir das, bei 1000 Meter schon irgendwie 2-3 Meter abreißen zu lassen? So, man will ja auch irgendwo im Geschehen sein. Und Sarah ist bis jetzt alles mutig gelaufen. Deswegen, ja, bin mir sehr, sehr sicher, dass wir die genau da in dieser Gruppe sehen werden. Und was dann hinten raus geht, bleibt abzuwarten. Wäre natürlich schön, jetzt mal eine Medaille dann auch auf der Bahn irgendwie zu kriegen. Muss man sagen. Da ist Constanze natürlich schon immer eine der heißesten Eisen drin.
Es sind dann auch gar nicht mehr so viele. Es sind noch die 2 800-Meter-Finals, das 3000 Meter Hindernis der Frauenfinale und der Männerfinale.
Und halt die 1500 der Frauen noch, aber dann.
Ja, okay, also es ist. Also
und die 10.000 Meter der Männer, so. Und
die Hälfte haben wir dann ungefähr.
Die Hälfte, Abend, ne? Ja, ist auch ungefähr die Hälfte, dann haben wir auch ungefähr die Hälfte. Deswegen passt es ganz gut, aber ja, also ich denke mal, morgen Abend aus Leichtathletik-Sicht, jetzt nicht nur aus Läufersicht, sondern auch generell als deutscher Leichtathletik-Fan oder generell als Leichtathletik-Fan, lohnt sich es auf jeden Fall einzuschalten. Und aus Laufsicht ist gerade auch in der Vormittagssession einiges geboten, dass für uns wahrscheinlich wieder ein langer Recap dann wird.
Und ihr, die jetzt zugehört habt, kennt bestimmt auch den ein oder anderen, die ein oder andere Leichtathletik- und Lauffan. Und wenn die den Podcast nicht hören sollten, dann wisst ihr ja, wie viel die verpassen. Also lasst eure Freunde wissen, dass wir hier immer diese kleinen Recap-Folgen machen, die ja doch immer ein bisschen länger
werden. Jetzt sind wir wieder bei 40, werden, als obwohl es überhaupt ein Ruhetag war. Als wir
gedacht haben. Aber ja, genau, ich glaube trotzdem, das ein oder andere Inhaltliche kann man mitnehmen. Die ein oder andere Info bekommt man, die man sonst vielleicht nicht so bekommt. Den ein oder anderen die ein oder andere Thematik sprechen wir an, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Und dann, wenn dem so sein sollte, lasst es uns gerne wissen. Und dann machen wir vielleicht auch in einer der nächsten Folgen mal eine kleine Fragerunde mit Zuschauerfragen,
Zuhörerfragen. Da haben wir schon ein paar bekommen. Die bewahre ich auf Instagram. 1, 2, 3, so in die Richtung. Also auch was Preisgelder und so zum Beispiel angeht. Das machen wir dann mal in der Fragerunde. Ah, ja, cool. Ich mache auch noch mal ganz kurz Werbung. Also wie gesagt, hier abonnieren, weitersagen, gerne supporten. Und ansonsten die Kölmeile, Meile 5 Kilometer, neues Laufevent in Düsseldorf am 4. September. Das Elitefeld füllt sich gerade, also da sind wir noch ein paar ganz großen Namen dran, aber auch sonst ist es schon echt ganz gut besetzt. Und auch für euch zum Mitlaufen, DJ-Truck, Partystimmung etc.
Anmeldung schon offen?
Anmeldung ist offen. Bis zum 28.08. gibt es personalisierte Startnummern, wenn ihr euch bis dahin anmeldet.
Der Name groß drauf?
Der Name steht groß klein? Drauf, Vorname steht drauf. Geht mal auf Instagram und Facebook vorbeischauen, @diekölmeile. Da habe ich heute mal ein Preview der Startnummer veröffentlicht in dem Reel. Würde mich supporten als Race Director, wenn ihr irgendwie Bock habt, da teilzunehmen oder auch in NRW in der Umgebung irgendwie Freunde habt und das ein bisschen weitertragt. Und dann freue ich mich wieder morgen hier über die Leichtathletik zu quatschen mit dir, Felix.
So machen wir es, ich freue mich auch.
Perfekt.
Bis dann.